USA wählen einen neuen Präsidenten und die halbe Welt schaut zu. Wir von Studio B erklären, wie man das am besten macht. Die Wahl des amerikanischen Präsidenten fasziniert zweifellos die halbe Welt. Die Frage nach dem Warum des Hype, der zu solch leicht absurden Auswüchsen führt, wie weltweiten Umfragen, wen man denn als Norweger, Spanier oder Chinese zum amerikanischen Präsidenten wählen würde, kann man aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Ohne in blödsinnige Volkspsychologie zu verfallen, ist das politische System und Selbstverständnis der There's no biz like showbiz Nation natürlich ein Spiegel der Gesellschaft und Geschichte der USA. Wenn zum Beispiel in Europa Fußball gespielt wird und sich am Ende der Saison die Kontrahenten brav zum 1., 2., 3. Tabellenplatz und Einzug in die Champions League UEFA Cup oder wenigstens gar dem UI Cup gratulieren, gibt es in amerikanischen Sportarten von Base bis Football am Ende der Saison ein Endspiel und einen Sieger. Der Rest sind Loser, the winner takes it all. Eine solche auf gut und schlecht Winner-Loser, Freund und Feind heruntergebrochene Sicht der Dinge fasziniert, wie es scheint, vor allem dort, wo der Kompromiss die immer gleich langweiligen Unentschieden erzielt. Was ist an einem Wahlsieg mit 3% Unterschied auch lohnend, wenn man am darauffolgenden Tag mit dem gerade noch verteufelten politischen Gegner Koalitionsverhandlungen führen muss? Was nützt den Bremern ein 5-2 gegen die Bayern, wenn sie in der nächsten Champions League im Halbfinale gegen eben diese rausfliegen? Das mag zwar irgendwie fair sein und die Schmerzen der Verlierer begrenzen, gerecht fühlt es sich nicht an. Und motivierend ist es auf keinen Fall. Diese europäische Konsenshudelei macht es dem 90-Sekunden-Take der Tagesschau über den amerikanischen Wahlkampf entsprechend schwer, die starke Polarisierung im politischen Amerika zu vermitteln, die die Ursache für eine in zum Beispiel Deutschland seit Willy Brandt nicht mehr erlebte Aktivierung potenzieller Wähler ist. Zwar wird auch im nächsten Bundestagswahlkampf die S oder FDP wieder versuchen, ein paar Strategien der US-Demokraten zu kopieren, wie etwa der extrem sophisticated Get-Out-the-Vote-Kampagne des Obama-Team mit hochpersonalisierten E-Mailings, Vorabinfos für Anhänger per SMS, etwa wer der Vizepräsidentschaftskandidat wird, bis hin zur iPhone-Applikation, die das interne Telefonbuch nach Bundesstaaten sortiert, diese wiederum nach sogenannten Swing States, also solchen, die auf der Kippe stehen, und diese wiederum nach Zeitzonen, sodass in der Wahlnacht der Anhänger ohne Aufwand zum effektiven Wahlkampfhelfer wird, der seine Freunde, Bekannte und Geschäftspartner per SMS und Telefon zum Wählen bewegen soll. Verpuffen wird der größte Teil der kopierten Anstrengungen hier im deutschen Wahlkampf trotzdem. Denn A ist politisches Engagement dem Deutschen seit langem peinlich, weil wir sich auch für solche ästhetischen wie intellektuellen Ausfälle wie Kohl, Merkel oder Müntefering verlachen lassen. Und B ist Politik in Deutschland kein spannendes Spiel der Kräfte mit, oh Gott, Spaß am Handeln, Agieren, Taktieren und in die Pfanne hauen, sondern eine verdammt ernste Angelegenheit, die am Ende den gewinnen lässt, der bitte alles so lässt, wie es ist. Change Wechsel, ein undenkbarer Slogan, um in Deutschland eine Mehrheit zu gewinnen. Da das so ist, schauen wir, die dem Spektakel zugeneigten Rezensenten, also in die USA. Dort wird am Ende ein Mann regieren, genannt The President, gerade dank der letzten beiden Legislaturperioden immer weniger eingeschränkt von den Checks and Balances der Parlamente und den Gerichtshöfen. Gewählt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht landesweit, sondern Staat für Staat und dort gilt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wiederum das uramerikanische Prinzip The Winner Takes It All, was bei sehr knappen Ausgängen der landesweiten Wahl zu der paradoxen Situation führen kann, dass USA-weit mehr Stimmen für denjenigen Kandidaten abgegeben wurden, der als Loser den Platz verlassen muss, wie im Jahr 2000 Al Gore lernen musste. Dass der Gewinner der Wahl für 4 oder gar 7 bis 8 Jahre das Land politisch deutlich in eine Richtung seiner Wahl steuern kann, erklärt unter anderem die großen Schwankungen in der amerikanischen Politik. Außenpolitisch zwischen Isolationismus, Unilateralität und Internationalismus, der sich rückwirkend recht konkret auf einzelne Präsidentschaften abbilden lässt, und innenpolitisch zwischen New Deal, Deregulierung und zurzeit der Verstaatlichung von ganzen Unternehmensbereichen der US-Wirtschaft, die Walter Ulbricht die Tränen in die Augen getrieben hätte. Da also so viel von dieser einen Wahlnacht abhängt und nach dieser unter Umständen nichts mehr so ist wie vor ihr, engagieren sich die im Allgemeinen vom Rest der Welt als oberflächliche Sitcom-Gucker belachten Amerikaner in ganz unglaublicher Menge für ihren Präsidenten und das Internet, besser das Web 2.0 mit dem lange versprochenen und nun Realität gewordenen Prinzipien des emanzipierten, weil schnell und einfach Content produzierenden User, senkt die Eintrittsschwelle noch einmal ganz erheblich. Wenn man in Deutschland einen Einfluss auf die Wahl des Kanzlerkandidaten haben möchte, muss man sich ein Parteibuch besorgen, Beiträge zahlen, unangenehme Menschen auf Orts-, Bezirks-, Landes- und Bundesversammlungen ertragen und am Ende abnicken, was langgediente Parteisoldaten an freudlosen Sprellerkarttischen aushecken und ist zum Schluss noch dankbar, wenn sich eine fiese Type per Putsch um dieses Ritual drückt. Anders in den USA des Jahres 2008. Hier konnte Adam Brickley, ein 22-jähriger pickliger Student mit einer Website namens palin4vp.blogspot.com, erheblich die Wahl Sarah Palins zur Vizepräsidentschaftskandidatin beeinflussen. Diese Website wurde schon vor nunmehr 16 Monaten gestartet und gilt als eine der entscheidenden Quellen, die John McCain darauf brachten, diese absurde Wahl für seinen Running Mate zu treffen. Aber auch wer sich nicht mit einem eigenen Blog einmischen will, kann Einfluss nehmen. Kritisch, wie man bisher die großen Mengen Geldes betrachtet haben mag, die das Spektakel Präsidentschaftswahl alle 4 Jahre verschlingt, beginnt es in diesem Wahlkampf zum ersten Mal ein wenig Sinn zu machen. So verzichtet dieses Jahr das Obama-Team erstmals vollständig auf staatliche Wahlkampfhilfen. Damit verliert er zwar den Zugriff auf $85 Millionen, ist aber auch nicht mehr an exakt diese Summe gebunden, denn wer diese staatlichen Hilfen in Anspruch nimmt, verzichtet auf das Recht, weiteres Geld direkt für den Kandidaten zu sammeln. Obama war sich also sicher, mehr als diese 85 Millionen einnehmen zu können. Zurzeit sind es ca. $500 Milliarden, was vor den Zeiten von PayPal und Co. ein eindeutiges Zeichen dafür gewesen wäre, dass der Kandidat das Big Business im Rücken hat. Wer sonst soll so viel Geld kommen? Nicht so in diesem Wahlkampf. Dank der Bequemlichkeit, mit der man per PayPal und Kreditkarte auch geringe Summen in Sekunden spenden kann, kommen die Wahlkampfhilfen für Obama zum übergroßen Teil von Spendern, die $200 oder weniger überweisen. Wer sich am Ende einfach nur mit seiner Meinung am Wahlkampf beteiligen will, findet schließlich Websites, die News zu den jeweiligen Kandidaten aus dem Netz aggregieren, Meinungen prominenter und prominent gewordener hinzufügen und zu diesen Artikeln Kommentare des Lesers ermöglichen. Diese Websites sind ob des größeren Anteils junger und damit technisch affiner Leser mehr und besser gemacht im demokratischen Spektrum zu finden als im republikanischen. Eindeutig liberal präsentiert sich so die Huffington Post auf www.huffpost.com. Gegründet von Arianna Huffington, einer verkürzt ausgedrückt konvertierten Republikanerin, ist die HuffPost unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung zu einem Leitmedium aus influenter wie technischer Sicht geworden. In einer wilden Mischung aus News, zusammengestellt aus dem Internet und thematisch zwischen Politik, Medien und Klatsch, war die HuffPost die erste große Website, die nicht Anhängsel einer Zeitung oder einer TV-Station ist und sich doch aktiv darum bemühte, eigenen Content, sprich Kommentare und Stories zu kreieren. Dabei kommen so illustre Kommentatoren zu Wort wie Alec Baldwin, Jamie Lee Curtis oder Madeleine Albright. Die HuffPost hat aber auch Citizens Reporters, wie Mehl Fowler hervorgebracht, die in ihrer Kolumne Off the Bus, ob ihres Statuses nicht wirklich ernst genommen, von den begleiteten Wahlkämpfern, zum Beispiel das Zitat von Barack Obama, im Vorwahlkampf berichten konnte, indem er über die Verbitterung von Kleinstadtamerikanern sprach, die sich verzweifelt an ihre Waffen, ihren Glauben und an ihrem Antipathien gegenüber Menschen klammern, die anders sind als sie selbst. Eine als abschätzig bewertete Bemerkung, die ihn fast die Präsidentschaftsnominierung gegen Hillary Clinton gekostet hätte. Da sich die HuffPost bewusst nicht um politische Neutralität bemüht, ist sie vielen liberalen Lesern der, sagen wir, New York Times willkommenes Kompliment, um nach dem Lesen der Opinion-Seite in der Times weiter ihre Meinung bestätigt zu bekommen. Die Möglichkeit, die ihre dabei auch äußern zu können, nämlich in Kommentaren unterhalb der Artikel, nehmen sie dabei in ganz unglaublicher Anzahl wahr. Wenn sich, als Vergleich auf Spiegel Online im Forum innerhalb von 4 Tagen zum Thema Finanzkrise, müssen die Deutschen um ihre Ersparnisse fürchten, beachtliche 1800 Meinungen ansammeln, erreicht diese Zahl an Kommentaren eine Headline-Story auf der HuffPost oft innerhalb der ersten Stunde. So brachten die Stories auf der Startseite der Huffington Post soeben es zusammen auf ca. 15.000 Meinungen, womit sich der deutsche Kommentator zu den Wahlen am 5. November diesen Jahres den Verweis auf die geringe Wahlbeteiligung in den USA verkneifen kann. Nun kommen die Headlines der Huffington Post oft genug direkt aus den Mailings des Obama-Wahlkampfteams. Ein kleiner Gegencheck lohnt also immer. Um ein Gefühl zu bekommen, wie groß die Story hinter der 40-Pixel-großen Schlagzeile auf HuffPost.com wirklich ist, sollte man einen Blick auf die 40-Pixel-große Schlagzeile des Drudge Reports auf DrudgeReport.com werfen. Wenn der Dow Jones an einem Tag 777 Punkte fällt und die HuffPost entsprechend titelt, konzentriert sich der Drudge Report auf den vermeintlichen Grund. Nancy Pelosis Partisan Speech, der 12 konservativen Abgeordneten des Kongress angeblich so beleidigt haben soll, dass es ihnen unmöglich war, für das Rettungspaket der Regierung zu stimmen. Wenn der Dow am nächsten Tag wieder steigt, vergisst die Huffington Post schon mal ein paar Stunden die Headline vom Vortag zu aktualisieren. Sie sieht zu schön dramatisch aus. Der Drudge Report berichtet natürlich mit sich minütlich ändernden Schlagzeilen von der Erholung der Wirtschaft. Die Webseite des Drudge Report entstand aus einem E-Mail-Newsletter von Matthew Drudge, einem gut vernetzten Washington-Insider, der damit berühmt wurde, dass er in besagten Newsletter 1996 darüber berichtete, dass Newsweek eine Story zurückhält, in der es darum geht, dass eine Angestellte im Weißen Haus etwas mit einem gewissen Bill Clinton hat. 2004 tat sich der Drudge Report dann besonders hervor, indem er aktiv die Swift Boat Veterans for Truth Schmuddelkampagne gegen John Kerry forcierte, die diesem am Ende die Präsidentschaft kostete. Nicht zuletzt diese Aktivität gilt als Anlass für das Entstehen ähnlicher Seiten auf der liberalen Seite des politischen Spektrums wie DailyCost.com oder eben der Huffington Post, um in künftigen Wahlkämpfen ein Gegengewicht zu haben. Wie die Regel The Winner Takes It All gehören zum amerikanischen Sport wie Politikbetrieb Statistiken, bis der Arzt kommt. Diese sind deutlich mehr noch als in Deutschland Wahlkampfmittel und somit schwanken die prognostizierten Wahlergebnisse heftig, je nach politisch motivierten Auftraggeber. Hier hilft ein Blick auf die Webseite polster.com. Hier werden minütlich aktualisiert die verschiedenen Polls im Lande zusammengetragen und übersichtlich dargestellt. Ein Blick auf 270towin.com, bezugnehmend auf die 270 Wahlmännerstimmen, die es zur Präsidentenwahl braucht, liefert zudem einen faszinierenden Überblick über die Stimmverteilung in allen Präsidentschaftswahlen seit Washington gegen Adams 1789. Während die hier beispielhaft genannten Websites während des Wahlkampfes interessant sind, um ein Bild von der Stimmung unter den politisch Aktiven in den USA zu erhalten, benötigt man am Wahlabend selbst ein etwas anderes Setup. Wie bei einem Fußballspiel mit 13 Kameraperspektiven macht das Endspiel im amerikanischen Wahlkampf erst so richtig Spaß, wenn man das Drama über 6 Zeitzonen am 4. November mit möglichst vielen Informationen in Echtzeit verfolgen kann. Zunächst besorgt man sich auf Zdu.com und auf Livestation.com die dort angebotenen freien Online-TV-Programme. Nach einer kurzen Registrierung, die man stressfrei mithilfe des Services auf mailinator.com bewältigt, ohne seine E-Mail-Adresse preisgeben zu müssen, stehen am Wahlabend fast alle wichtigen amerikanischen TV-Sender zur Verfügung. CNN, ABC, NBC und Fox sowie C-SPAN. Da offiziell natürlich heftig bestritten, jeder Sender eine gewisse politische Schlagseite hat, hier ein kleiner Überblick zur Einordnung. CNN gilt als leicht demokratisch, ABC einen Hauch in Richtung Republikaner geneigt. NBC wird mehr und mehr als deutlich demokratisch gesehen, da deren Kabeltochter MSNBC sich ein paar sehr amüsante, aber halt auffällig linkslehnende Kommentatoren zugelegt hat und Fox ist mit seinem Slogan Fair and Balanced in etwa so nah an der Wahrheit wie die Bild-Zeitung mit ihrem unabhängig überparteilich. Einzige Ausnahme ist C-SPAN, das amerikanische Phönix, denen man tatsächlich eine gewisse Neutralität zugestehen kann, schon weil sie regelrecht unamerikanisch auf jeden reißerischen Schnickschnack verzichten. Parallel zu diesen Sendern, zwischen denen man in der Wahlnacht heftig switchen wird, hält man sich die Websites der TV-Sender offen, denn diese haben jeder einen eigenen Umfragedienst. Setzt man dort erscheinende Prognosen ins Verhältnis zu den oben genannten politischen Ausrichtungen der Sender, erhält man ein recht umfassendes Bild über den Stand des Rennens. Übrigens lohnt sich schon während des Tages am 4. November ein Blick auf die oben genannten parteiischen Websites wie Drudge Report oder Huffington Post. Die Kommentarseiten schwirren von Informationen, wer in welchem Bundesstaat hier vorn oder hinten liegt, noch bevor die Wahllokale geschlossen haben. Sehr interessant zu lesen, aber völlig ohne Relevanz für den Wahlausgang. Wenn dann um ca. 1 Uhr früh deutscher Zeit die ersten Wahllokale schließen, färben sich auf der Karte der USA die Bundesstaaten von Ost nach West in Rot für John McCain und Blau für Barack Obama und die Jagd nach der Magic Number 270 beginnt. 270 Wahlmänner, die aus den jeweils gewonnenen Bundesstaaten entsandt werden, benötigt der zukünftige Präsident. Und solange diese Zahl nicht erreicht ist, weil die Wahllokale in den westlichen Bundesstaaten noch geöffnet sind oder die Auszählungen nicht beendet, lautet das Statement der TV-Sender zum Rennen: It's too close to call. Noch nicht entschieden. Da in der Wahl nach 2000 Bush gegen Gore fast alle TV-Sender viel zu zeitig den falschen Präsidenten ausgerufen hatten, halten sich diese seitdem extrem lange zurück, den zukünftigen Präsidenten zu deklarieren. Selbst wenn es also zurzeit nach einem Erdrutschsieg für Barack Obama aussieht, wird sich die erste TV-Station wohl nicht vor um 4 oder um 5 früh aus dem Fenster lehnen und dessen Sieg bestätigen. Sobald dies geschehen ist, sollte man sich auf die Website der New York Post, nypost.com, begeben. Die New York Post ist die Bild-Zeitung von New York, entsprechend bewegt sich das Klientel am Rande der Zurechnungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz räumt die nypost.com diesem die Möglichkeit ein, ähnlich der Huffington Post Kommentare zu Artikeln zu hinterlassen, welche im Falle eines Wahlsieges Barack Obamas zu lesen gegen früh um 5 deutscher Zeit ein gelungener Abschluss eines gut präparierten Wahlabends sein sollte. Ein kurzer Nachsatz. Alle im Beitrag erwähnten Websites findet ihr direkt zum Anklicken auf studiob.falschgold.net.